Meine Lieben, wie geht es euch? Was war das für ein Sonntag für euch? Also für mich war es ein sehr, sehr schöner Sonntag. Wir hatten einen ganz, ganz netten Gottesdienst. Ja, nett. Also es waren vier oder sechs Leute von einem Todesfall, einer Beerdigung von einer Dame, die im 101. Lebensjahr verstorben ist. Ich sag's Ihnen ganz ehrlich, ich war sehr froh, dass ich diese Beerdigung nicht gemacht habe, sondern jemand, eine Pfarrerin, die mit ihr verbunden war, aus dem einfachen Grund, ich habe die Frau total nicht empfunden. Die war so lieb, so ganz klein schon, immer mit einer sehr, sehr netten Dame aus Rumänien nebenbei bemerkt, da, die eigentlich rumänisch-orthodox ist. Wir haben mit ihr geplaudert und sie war richtig, richtig lieb. Gut, sie hat mich jedes Mal gefragt, wer ich bin. Ich glaube, sie hat auch schon sehr schlecht gesehen und hat aber anscheinend gut gelebt. Also man so 100 und du erkennst dann jemanden nicht, das ist wirklich völlig okay, das passt schon. Und sehr, sehr nette Familie, nette Kinder, nette Enkel, die auch ihr zugewandt waren. Also eigentlich war es schön, aber ich war trotzdem total froh, weil ich die Frau auch gemacht habe. Wir haben nicht viel geredet, weil sie einfach ja so alt war, wie sie war. Und alles für sie schon anstrengend war, aber ich war wirklich froh, dass ich die Beerdigung nicht halten musste, weil ich habe die gemacht und ich finde das einfach, ja, wurscht, auch im 101. Lebensjahr. Es ist immer traurig. Herzlich willkommen zum Tagebuch eines Pfarrers von eurem Hans Spiegel, eurem Pfarrer im Internet. Du, ein Nachtrag. Also, heute als Predigtext waren ja Jüngerberufungen die ersten, da gibt's also ein paar leicht unterschiedliche Varianten. Es läuft aber immer hinaus, dass der Simon, später dann Petrus, Kephas, der Fels genannt, der erste männliche Zeuge der Auferstehung, weil ja die ganzen Frauen, die Jesus vorher schon gesehen haben, in der damaligen Zeit eh wurscht waren, weil Frauen waren überhaupt nicht berechtigt dazu, zum Beispiel vor Gericht als Zeugen aufzutreten. Und dann, ganz spannend und immer wieder erwähnt, obwohl man nicht genau weiß, wieso, die Söhne eines Herrn Zebedäus, Jakobus und Johannes, die sind ganz, ganz wichtig, die werden auch die berühmte Zebedäiden-Frage dann einmal stellen, die werden berufen. Und das immer Gleiche bei diesen Berufungserzählungen ist, dass die Leute alles liegen und stehen lassen, wirklich alles liegen und stehen lassen und Jesus nachfolgen, im wahrsten Sinne des Wortes, also er geht und sie gehen hinter ihm her und sie gehen in totale Armut. Das muss man schon einmal sagen, ja, ganz klar. Sie gehen in totale Armut, sie leben von den Zuwendungen, heutzutage würde man sagen von Fans, offenkundig auch Frauen dabei, die ihnen was zum Essen geben, die auch das letzte Abendmahl ist ja irgendwie anscheinend gespendet, also auch der Raum zur Verfügung gestellt. Und das ist natürlich schon eine verdammt radikale Geschichte. Es hat in der Kirchengeschichte immer wieder Ausbrüche und Aufbrüche gegeben, dass man genauso radikal arm sein möchte, jetzt wirklich möchte wie Jesus selbst. Der wahrscheinlich Ihnen bekannteste ist Franz von Assisi, der also so hineingeht, dass er dann sogar die Stigmata hat, also die Wundmale Christi, die nebenbei bemerkt nicht bluten, sondern das ist eine so tiefe Hineinversetzung, dass es hier also psychosomatisch zu blauen und roten Flecken kommt an den Wundmalen Christi. Gibt's ganz selten, aber offenkundig war das bei Franz von Assisi der Fall, das ist x-fach berichtet und bezeugt. Dieses Totalarmsein, dieses völlige Aussteigen. Nun, dieses totale Aussteigen hat seine Grenzen. Also es ist eine ganz wichtige Geschichte. Es hat dann im Mittelalter ja zwei Bettelorden gegeben. Die einen die Franziskaner, die anderen die Dominikaner. Und die sollten ja auch nichts besitzen. Bei den Franziskanern war es zufällig, die haben eine Kutte mit so und so viel Taschen und mehr als das, was sie da in diese Kutte hineinbringen, dürfen sie nicht besitzen. Was aber dann zu einem irrsinnigen Problem geführt hat, da die Leute den bettelnden Mönchen lieber was gegeben haben, als den echten Bettlern, also jenen, denen nichts anderes übrig geblieben sind, ist, weil sie halt so irrsinnig arm waren oder den Hof verloren haben oder sowieso nur Knechte und Mägde waren oder Leute, die erkrankt waren und so weiter und so fort. Eine ganz furchtbare Geschichte. Also die haben dann unter dem Bettelorden unglaublich gelitten. Und es hat ja dann in der römisch-katholischen Kirche so eine ganz eigenartige Kompromisslösung gegeben, weil auch Franz von Assisi ja ganz knapp dran war, als Ketzer verbrannt zu werden, weil der Reichtum der Kirche, weil, anders gesagt, seine pure Existenz hat dazu geführt, dass die Leute gesagt haben, ja gut, das ist ein echter Christ, wieso ist die Kirche so reich? Und dann hat man einen Kompromiss gemacht, dass der Orden des Franz von Assisi schlussendlich unbegrenzt Geld besitzen darf, nur der einzelne Mönch nicht. Das ist natürlich eine wirklich sophistische Unterscheidung, meine Lieben, und nicht eine reale. Also es gibt aber dies immer wieder, auch die Franziskaner haben sich teilweise wirklich ganz großartig ausgezeichnet in der Armenfürsorge oder auch in den USA, da habe ich jetzt einmal einen Artikel gelesen, in so ganz furchtbaren Gegenden, wo es irrsinnig viel Bandenkriminalität gibt und so weiter und so fort und dort versuchen, also irgendwie Frieden zu schaffen. Für uns als normale Christen bleibt natürlich eine Frage. Und diese Frage ist die der Radikalität Christi. Christus ist unglaublich radikal. Deswegen wird er ja dann später mal so gern dargestellt, so als der liebe Typ, so mit irgendwie Schaferl und er streichelt ein Kind und segnet es und wo's war's, ich was. Das ist natürlich ein völlig verdrehtes Bild. Christus ist radikal. Sein Leben war irrsinnig radikal. Wanderprediger zu werden, nie zu wissen, wo man schlafen wird und so weiter und so fort. In der Johannes-Variante der Jüngerberufung wird da noch extra drauf hingewiesen, indem er sagt, nicht, du kannst mitkommen, dir das anzuschauen, wo ich schlafe. Und dann gibt's ja noch diese schöne andere Variante, nicht die Gruben. Blödsinn, die Füchse haben ihre Gruben, also Bauten in Wirklichkeit und die Vögel die Nester und so weiter und so fort. Aber der Menschensohn hat keinen Ort, wo er sein müdes Haupt hinlegen kann. Also eine Radikalität, ein völliges Aussteigen aus dem, was Menschen normalerweise leben. Warum? Warum um alles in der Welt? Nun, es ist eine Demonstration schlicht und ergreifend des Vertrauens auf Gott. Ja, das wird ja dann auch noch ganz, ganz arg bei der Kreuzigung, wo dann Leute schreien, er hat auf Gott vertraut, der helfe ihm jetzt. Also wo dann der normale Mensch das wirklich nur noch verspottet, wie kann jemand so deppert sein, dass er überhaupt nicht mehr an sich denkt, überhaupt nicht mehr an sein Fortkommen. Und Sie haben ja den letzten Rest davon noch im Abendmahl, im Vaterunser drinnen, unser tägliches Brot gib uns heute. Also für jeden Tag möchte ich nur genug haben, dass ich was zum Essen habe, aber nicht einmal für morgen, sondern nur für heute. Das ist natürlich schon wirklich eine wilde Geschichte. Und sie ist natürlich eine Geschichte, die auch gesamtgesellschaftlich nicht durchziehbar ist, wenn alle plötzlich Bettelmönche werden, dann hat keiner mehr was und es hat auch keinen, es gibt keinen mehr, der den Bettlern was geben kann, weil eben keiner mehr was hat. Es bleibt immer eine extreme Lebensform. In den Klöstern und bei den Einsiedlern hat man versucht, das nachzuvollziehen. In Armut, Keuschheit und Gehorsam. Nebenbei bemerkt, Armut ist eh klar. Keuschheit bedeutet nicht das, was es heute bedeutet, also das irgendwas mit Sex, sondern dass man sich nicht verschwendet, dass man wirklich darauf konzentriert ist, was echtes und volles Leben ist, dass man seine Zeit, seine Lebenszeit nicht verschwendet. Das heißt eigentlich der klassische Keuschheitsbegriff. Und der Gehorsam ist natürlich immer der Christi gegenüber laut dem Evangelium. Dass das natürlich auch sofort völlig missbraucht wurde, das mit der Armut war schon klar, der einzelne Mensch durfte nichts besitzen, aber das Kloster durfte besitzen und der Orden durfte besitzen. Der Gehorsam ist verdreht worden gegenüber zum Beispiel dem Papst, aber ja auch dann teilweise gegenüber dem König und Kaiser und was weiß ich was, also irgendwelchen weltlichen, wichtigen Typen, das ist schon klar. Trotzdem, wir brauchen immer diese extremen Existenzen in dieser Welt. Ohne die geht es nicht. Die, die nur im Vertrauen auf Gott leben, denen es gleichgültig ist, ob sie jetzt wissen, was sie morgen essen werden, und die in vollkommener Ausgeliefertheit ein Leben leben, weil ohne solche Charaktere geht es nicht. Ich meine, es gibt natürlich den Mahatma Gandhi zum Beispiel, der dann seine Hungerstreiks durchgezogen hat, um Frieden zu erzwingen und damit sehr, 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 sehr viel Erfolg hatte. Das muss man auch einmal sagen, und der eigentlich auch nichts besessen hat. Ich meine, er hat keine Sorgen sich machen müssen, was er am nächsten Tag essen wird, aus dem einfachen Grund, weil er so bekannt war, so irrsinnig viele Fans hatte, dass er ja da nicht in Gefahr war. Trotzdem erzähle ich Ihnen das, um einmal eines klarzumachen, wie radikal Christus eigentlich ist. Und darin auch, wie unerträglich er in Wirklichkeit ist. Man kann hingehen und das Ganze natürlich irgendwie verdrehen und vertun, oder man kann es einfach total vergessen. Das Verdrehen und Vertun war über Jahrhunderte die übliche Variante. Das ist einfach vergessen, ist die heutige Variante. Was geht mit der Blödsinn von Religion schon an? Da geht es ja nicht einmal mehr darum, dass man sagt, na, der Christus geht mir nichts an, sondern Religion geht mir überhaupt nichts mehr an. Das sind natürlich Varianten, Antworten auf die Radikalität. Wir aber sollten uns dieser Radikalität immer vor Augen führen. Denn schlussendlich, und das muss einfach einmal gesagt werden, ist Gott respektive Christus total radikal dahingehend, dass er uns vergibt. Das ist Radikalität. Das ist eine Radikalität, denn die besten Menschen, die sündenfreisten, immer liebevollen etc. etc., Menschen sind wir ganz eindeutig nicht. Wir können unser kleines Leben nur leben, weil Gott so radikal ist, über unseren ganzen Blödsinn, den wir bauen, hinwegzusehen. Einen gesegneten Abend und eine ganz, ganz gute neue Woche wünsche ich euch von Herzen.